Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Zürich Schaffhausen. Mit Vollgas auf Passanten los. Der sogenannte Erst-Mai-Raser steht seit heute vor Gericht. Sozialhilfemissbrauch bekämpfen. Amtsstellen müssen sich gegenseitig besser informieren. Zürich, Shanghai. Der erste Tag der Zürcher Woche an der Weltausstellung. Zürich vor 5000 Jahren. Ein Rundgang durch die Pfahlbausiedlung unter dem Sechseleutenplatz. Neue Stadträte und alte Skulpturen. Die Worte vom Monat Mai. Das Wettermann zuerst bewölkt, dann aber wird sonnig. Am Mikrofon Hans-Peter Künzi. Zürich, 1. Mai 2008. Die gewalttätige Nachdemo hat schon angefangen. Plötzlich ist ein weisser BMW mitten in eine Gruppe von Passanten gefahren. Offenbar absichtlich. Mehrere Menschen sind verletzt worden. Einmal hat das Auto fast 80 Meter mitgeschleift. Wie durch ein Wunder hat es keine Tote gegeben. Seit heute steht der unterdessen 32-jährige Fahrer vor dem Geschworenengericht. Er ist angeklagt wegen mehrfacher versuchter Tötung. Am Morgen und am frühen Nachmittag ist der Anklagte befragt worden. Nicole Marti am Geschworenengericht, was hat er gesagt?
Ja, der Anklagte hat heute am Nachmittag Fragen vom Staatsanwalt und von der Anwälte beantwortet. Fragen eben zu dem Nachmittag, wo er am 1. Mai in der Menschenmenge reingefahren ist. Wenn ich es kurz zusammenfasse, dann hat er immer wieder betont, dass er nichts davon gemerkt hat, dass er jemanden überfahren hat. Er hat langsam dort die Menschen durchfahren und heimgehen. Die Leute haben aber angefangen, auf sein Auto zu hauen, reinginken, vielleicht auch Steine rühren. Und da sind er in Panik geraten und einfach durchgefahren.
Der erste Zeugnis war ein Thema, der eben 80 Meter von dem Auto mitgeschleift worden ist. Wie hat er das alles geschildert?
Ja, der junge Mann hat gesagt, er hätte mit den 1. Mai-Demonstrationen gar nichts zu tun gehabt. Er sei durch die Langstrasse heimgelaufen. Das Opfer hat heute im Gericht beschrieben, dass irgendwie so eine unruhige, aggressive Stimmung gewesen auf der Langstrasse. Und er und seine zwei Begleiter hätten auf eine Seitenstrasse wollen ausweichen. Plötzlich sind von hinten dann Leute zu rennen gekommen und hätten dann überholt. Und als er sich umgerüllt hat, sind auch schon vom Auto angefahren worden. Das Opfer, das ist heute etwa 20. Es hat heute im Gericht ziemlich genau erzählt, wie dass es den Unfall erlebt hat. Als der junge Mann nämlich angefahren worden ist, sei sein Kopf auf den Boden getatscht, sei zwischen dem Boden und dem Auto eingeklemmt gewesen. Das Auto sei aber einfach weitergefahren und hat ihn auf der Strasse Fürschi geschoben. Er sei sich so ein bisschen vorgekommen wie auf einer Käseraffel. Die Haut hat ihm überall abgeraffelt. In dem Moment hat er Todesangst gehabt und hat gedacht, jetzt sei es vorbei. Und als der junge Mann das heute im Gericht erzählt hat, hat er immer wieder müssen brüllen und schluchzen. Fotos von dem ganzen Vorfall hat er kaum können anschauen.
Und wie geht es dem Mann denn heute?
Ja, der junge Mann steht kurz vor dem Schulabschluss. Im Sommer wird er eine Lehre anfangen, falls es wegen seinem gesundheitlichen Zustand möglich sei, hat er gesagt. Es tut ihm immer noch alles weh. Die Haut, die ihm wegen diesen Verbrennungen transplantiert wurde, sagt, tut immer noch weh. Und beißt, fühlt sich so an, wie wenn es gar nicht seine eigene Haut wäre. Und Video von dem Tag kann der junge Mann immer noch nicht anschauen, auch heute nicht. Er sagt, seinen Alltag können wir gerade so bewältigen. Er müsste den ganzen Unfall aber verdrängen, sonst könnte er gar nicht damit umgehen.
Die Nicole Marti vom ersten Tag im Prozess gegen den sogenannten Erst-Mai-Raser. Es geht jetzt weiter mit vielen weiteren Zeugen. Das Urteil fällt das Geschworenengericht voraussichtlich am 17. Juni. Sozialhilfemissbrauch soll im Kanton Zürich konsequenter bekämpft werden. Schon bei einem Verdacht sollen sich die verschiedenen Behörden in Zukunft gegenseitig informieren. Das sieht das neue Sozialhilfegesetz vor, das der Kantonsrat seit heute beratet. Im Grundsatz sind sich alle einig, aber eben nur im Grundsatz. Oliver Futter.
Umstritten war, wie weit die gegenseitige Information gehen soll. Für die Mitte und die bürgerlichen Parteien ist klar, dass es eine Informationspflicht sein muss, dass sich Behörden bei einem Verdacht auf Sozialhilfebetrug also mühend gegenseitig informieren. Behörden sollen das allenfalls auch ohne das Wissen vom verdächtigen Sozialhilfebezüger machen können. In dem Sinn hat Barbara Steinemann von der SVP festgehalten:
Wer auf Kosten der Allgemeinheit lebt, der soll sich diesen Datenaustausch zwischen den Ämtern und den Gerichten bieten lassen müssen.
SP, Grüne und Alternative haben eine abgeschwächte Variante bevorzugt. Also ein Informationsrecht statt einer Informationspflicht, wenn jemand einen Verdacht hat. Und sie wollen, dass nur Behörden und staatliche Stellen Auskunft geben über einen mutmaßlichen Sozialhilfebetrüger. Laut dem Entwurf für das Gesetz sollen nämlich auch der Arbeitgeber und Mitbewohner Rede und Antwort stehen. Das liegt für die grüne Ornella Ferro nicht drin.
Es reicht vollkommen, wenn sich Sozialhilfebeziehende bis auf das letzte Hemd ausziehen müssen, um ihre Anspruchsberechtigung beweisen zu können. Wenn nun aber das gesamte Umfeld durchleuchtet wird und unter Aussagepflicht steht, geht dies eindeutig zu weit.
Linksgrün hat die abgeschwächte Informationspflicht aber nicht durchgebracht. Auf der politischen Gegenseite ist eine Koalition aus SVP, EDU und den Grünliberalen gescheitert mit ihren Anträgen zu einem ganz anderen umstrittenen Punkt vom Sozialhilfegesetz. Die Koalition wollte verhindern, dass vorläufig aufgenommene Ausländer normale Sozialhilfe bekommen und da nicht mehr gleich behandelt werden wie die Asylbewerber. Alle anderen Parteien sind mit dem Freisinnigen aus Laufer zusammen aber für die Änderung gewesen. Es sei Realität,
dass diese Menschen, diese spezielle Gruppe der vorläufig Aufgenommenen sehr lange in unserem Land ist, in vielen Fällen gar nie mehr zurückkehrt. Und es kann nicht sein, dass solche Menschen nicht arbeiten, nicht für ihren eigenen Lebensunterhalt tun.
Und wenn ein vorläufig Aufgenommener nicht arbeiten will, könne der Staat zu Sanktionen greifen und Sozialhilfe kürzen. Das sei sonst nicht möglich. Alle Minderheitsanträge von links und rechts sind am Schluss gescheitert. Definitiv absegnen tut der Kantonsrat die Verschärfung vom Sozialhilfegesetz in ein paar Wochen. Wegen der Regelung für die vorläufig aufgenommenen Ausländer droht SVP und EDU schon mit dem Referendum.
Die Firmen am Flughafen Zürich kommen eine Kurzarbeitsentschädigung über wegen der Zwangspause, die sie im April wegen der Vulkan-Aschewolken aus Island einlegen mussten. Das Kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit hat Gesuche von 57 Firmen bewilligt. Betroffen sind etwa 9.500 Angestellte. Der Can Arikan vom Amt für Wirtschaft und Arbeit.
Die zwei Hauptkriterien für eine Gutheißung von Kurzarbeitsentschädigung sind ja entweder ist es konjunkturell im Sinne von wirtschaftlich bedingt, oder es ist aufgrund von einer behördlichen Massnahme die Kurzarbeit entstanden. In dem Sinn, aufgrund von der Vulkanasche und dem eingeschränkten Flugbetrieb, hat man das auf eine behördliche Massnahme zurückgeführt. Ergo sind die Anträge, die eingegangen sind, soweit berechtigt gewesen.
Wie viel Geld die Firmen bekommen, ist noch offen, das entscheidet der Bund. Solche Gesuche eingereicht haben unter anderem Swiss, Swissport und der Flughafen selber. Das Hallenstadion Zürich hat im letzten Jahr zum ersten Mal mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher gehabt. Der Umsatz ist um 6,5% auf 22 Millionen Franken gestiegen. Grund für das Resultat sind vor allem die guten Zahlen bei den Konzerten, den Shows und den Generalversammlungen. Weniger Eintritt hat es hingegen bei den Sportanlässen gegeben, unter anderem auch darum, weil der ZSC weniger Zuschauer gehabt hat als in der Saison vorne. Trotzdem hat der Hallenstadion-Chef Felix Frey vor den Medien nochmal betont, dass er einen Wegzug vom ZSC in ein eigenes Stadion würde bedauern. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber haben das letzte Jahr knapp 5 Millionen Franken Spenden bekommen, etwa gleich viel wie im Jahr vorne. Aufgrund der Wirtschaftskrise müssen die Stiftung aber immer mehr Leute unterstützen, heisst es im Jahresbericht. Unterm Strich hat es aber immer noch einen kleinen Überschuss gegeben. Die Stiftung schreibt darum von einem erfreulichen Resultat. CVP-Kantonsrätin Susanne Brunner kann sich mit ihrer Partei nicht mehr identifizieren. Sie wechselt darum zu der SVP. Ihr konsequentes Engagement für eine unabhängige Schweiz und für eine tiefere Steuerbelastung hat zu Spannungen innerhalb der CVP geführt, begründet sie den Wechsel. Neben ihrem Kantonsratsmandat ist Susanne Brunner bis heute auch Vizepräsidentin der CVP der Stadt Zürich. Zürich, Shanghai. An der Weltausstellung hat gestern die Zürcher Woche angefangen. Sogar die Stadtpräsidentin Corinne Mauch ist für die Eröffnung auf China gereist. Zürich hat ja einen gemeinsamen Pavillon mit Basel und Genf zum Thema Wasser. Und in dieser Zürich-Woche wird vor allem auch das Projekt von der 2000-Watt-Gesellschaft präsentiert. Das Konzept also, das zu einer massiven Senkung vom Energieverbrauch führen soll. Der Zürcher Pavillon ist in einer alten Industriehalle, wo auch andere Städte wie Paris, Malmö oder Osaka untergebracht sind. Aus dem Pavillon Shanghai berichtet Ginger Hobby.
Der Pavillon von Zürich, Basel und Genf ist der erste, den man sieht, wenn man in die ehemalige Industriehalle hineinkommt. Er wirkt schlicht, ja fast ein bisschen steril und im Kontrast mit den schrilleren Pavillons umherum fast ein bisschen leer. Es plätschert, alles ist weiss und mit kühlem Hellblau stehen die Namen der drei Städte und der Sponsoren drauf. Der Städtepavillon Zürich, Basel, Genf ist ein runder, luftiger Bau. Hauptelement ist eine Art Teich mit Springbrunnen drin. Dem Teich entlang sitzen Besucherinnen und Besucher und ruhen sich aus. Die meisten von ihnen laufen aber über die weisse Brücke, die über den Teich führt. Zmitzt über dem Teich wird die Brücke zu einer grünigen Plattform. Von dort aus sieht man Bilder von Zürich auf einer grossen 360-Grad-Leinwand um einen herumkreisen. Darauf kommt zum Beispiel ein junger Mann von der Bellevue-Brücke in Zürichsee oder jemand trinkt am Bellevue aus einem Brunnen. Die meisten chinesischen Besucherinnen und Besucher schauen schnell links und rechts und laufen relativ zügig durch den Pavillon. Es hat aber auch die länger verweilen und Panoramabilder genauer anschauen. So wie zum Beispiel die junge Frau aus Shanghai, die mit ihrem Freund gekommen ist. Dank dieser Leinwand habe sie jetzt eine genauere Vorstellung, wie man in so einer Stadt so lebt, sagt sie, und läuft die Brücke am anderen Ende wieder runter zum zweiten Teil des Städtepavillons. Dort hat es schon eine kleine Schlange vor einem weissen Raum, wo während der Zürichwoche 2000 Watt Gigampfi drin steht. Die Chinesinnen und Chinesen stehen da, um die 2000 Watt Gigampfi auszuprobieren. Darauf ins Gleichgewicht kommen ist nicht einfach, dafür ist aber die Stimmung gut. Auch die Stadtpräsidentin Corinne Mauch, extra für die Eröffnung der Zürichwoche auf Shanghai gereist, ist zufrieden mit der Wirkung der 2000 Watt Gigampfi.
Es ist sehr lustig, den Leuten zuzuschauen, wie sie da plötzlich wieder bei 12'000 und dann wieder kippt wieder auf 500, wie sie sich bemühen, das Gleichgewicht überzubringen.
Der eine chinesische Mann, der gerade mit seiner Frau von der 2000 Watt Gigampfi runtergekommen ist, nimmt auf den Weg mit, dass man sich gegenseitig brauche, um ins Gleichgewicht zu kommen.
We need to cooperation for each other.
Informationstafeln hat es wenig im Pavillon. Ein bewusster Entscheid, sagt Brigitte Wehrli, die für den Pavillon verantwortlich ist.
Wir haben das Gefühl, dass das nicht gelesen wird. Dass eben Leute, die an eine Expo gehen, die laufen schnell durch und die haben einfach einen gewissen Eindruck. Ich glaube, das 2000 Watt-Konzept zu erklären, ist irgendeine Möglichkeit.
Zürich erwartet also nicht, dass Besucherinnen und Besucher mehr über den Umgang mit Abwasser- oder Energieproblemen wissen, nachdem sie durch den Pavillon gelaufen sind. Vielmehr ging es darum, Präsenz zu markieren. Und bei der Vermittlung von den Inhalten Wasseraufbereitung und 2000 Watt Gesellschaft setzt man vor allem auf die chinesischen Medien und Podiumsgespräche, die im Rahmen der Zürichwoche rund um den Pavillon geführt werden.
Aus Shanghai hat Ginger Hobby berichtet. Der Beitrag kommt also ziemlich weit her und darum hat es ihn auch ein bisschen geruscht. Ariel, die Meerjungfrau, der Disney-Trickfilm, begeistert kleine Mädchen rund um den Globus. Die Meerjungfrau, die menschliche Liebe will entdecken, das Thema hat aber vor etwa 100 Jahren schon die Romantiker interessiert. Der Komponist Antonín Dvořák hat mit dem Stoff seine Oper Rusalka geschrieben. Gestern hat die Rusalka Premiere am Opernhaus in Zürich gehabt. Und für die Regie ist ein alter Bekannter zurück auf Zürich gekommen, der ehemalige Schauspielhausdirektor Matthias Hartmann. Roland Wächter berichtet.
Da ist die Welt noch in Ordnung. Ein Blumenfeld an einem Seeufer, dahinter ein Strommast und die Lichtsilhouette von einer Grossstadt, die reine Idylle. Im dritten Akt dann das gleiche Seeufer, das gleiche Blumenfeld, jetzt aber total verschandelt und verdreckt mit Zivilisationsmüll. Der Konflikt also zwischen der unberührten Natur und der modernen Zivilisation. Da ist im Matthias Hartmann seine Inszenierung ganz plausibel. Mehr Mühe hat er mit dem zweiten Akt, wo er darstellen soll, warum die Liebe zwischen der Rusalka und dem Prinz, wo sie liebt, so schnell scheitert. Der Regisseur zeigt hier eine kalte, aber sex- und drogenbesessene Gesellschaft und da ist eine Idee, die vom Dvořák seiner Musik nicht wirklich unterstützt wird. In der Neuinszenierung vom Opernhaus singen jüngere Sänger, die sich international bereits einen Namen gemacht haben, die Sopranistin Krasimira Stojanova und der Tenor Piotr Becala. Beide sind sehr gut, in der dramatischen wie in der lyrisch weichen Passage, aber die Sopranistin hat für mich im ersten Akt stark forciert und mit zu viel Vibrato gesungen, etwas, wo sie dann später in den Griff bekommen hat. Das Publikum hat die beiden Stars bejubelt, aber auch die drei wichtigen Nebenrollen von dieser Oper. Die schneidenkalte Fürstin von Michel Bret, der sympathisch-komische Wassermann von Alfred Muff und die groteske Hex von Liliana Nikiteanu. Juri, 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 Juri. Natürlich lebt keine Inszenierung von der Rusalka, wenn nicht aus dem Orchestergraben die richtigen tschechischen Melodien und Rhythmen kommen. Und für die hat der Dirigent Wladimir Fedosejew mit dem Opernhausorchester gesorgt. Nuanciert, nicht dick aufgedreht und gelegentlich für mich sogar ein bisschen zu diskret. Viel Applaus auch für ihn und das Orchester, wie für alle Beteiligten. Für den Regisseur Matthias Hartmann hat es allerdings auch ein paar Buße gegeben. Die könnten aber auch die Quittung sein dafür, dass sein Abgang als Schauspielhauschef ein paar Misstöne mit sich gebracht hat.
Rusalka am Opernhaus Zürich. Weitere Vorstellungen gibt es bis zum 16. Juni. Zürich ist zwar erst ein paar hundert Jahre alt, aber im heutigen Zürich hat sich's offenbar schon vor 5000 Jahren ganz ordentlich leben lassen. Bei den Bauarbeiten für das Parkhaus beim Opernhaus ist unter dem Sechseleutenplatz ja eine Pfahlbausiedlung vorgekommen. Seit einem Monat sind die Archäologen am Graben und arbeiten. Heute haben sie zu einem Rundgang durch das ganz, ganz alte Zürich eingeladen. Barbara Seiler.
Die Auto auf der einen Seite, die Tram auf der anderen Seite, eingerahmt vom geschäftigen Leben der Stadt, liegt eine der spektakulärsten archäologischen Grabungsstellen der Schweiz. Provisorische Dächer schützen die Schächte, die in den Untergrund führen, unter die Betondecke vom künftigen Parkhaus Opera. Sie verhindern, dass bei schlechtem Wetter der Regen in die Baugrube runterläuft.
Wir stehen hier auf dem Deckel vom zukünftigen Parkhaus. In dem Deckel sieht man drei Öffnungen. Zwei davon sind schon von Anfang an eingeplant für den Bau des Ganzen. Also zum Rausnehmen vom Aushub, zum Ablassen von Maschinen etc. Das dritte Loch hier hat man dann zusätzlich noch gemacht auf unseren Wunsch hin, damit wir einen Angriffsschacht mehr haben.
Der Projektleiter Peter Rietmann teilt uns in drei Gruppen auf und schickt uns in den Untergrund. Ich schließe mich der Gruppe vom wissenschaftlichen Leiter Nils Bleicher an.
Dann gehen wir am besten gerade mal runter.
Ein Gerüststegen mit Holztritt führt in den Schacht runter, wo 6-8 Leute emsig am Buddeln sind mit kleinen Schüffeli und Spechteli tragen sie fein Schicht um Schicht von dem ab, oder als Überreste geblieben ist von den Pfahlbauern.
Hier kann man jetzt mal eigentlich von unten nach oben durchgehen. Man sieht hier ganz unten an den Wänden, dort wo wir drauf stehen, sieht man die hellen Schichten. Das sind Seesedimente. Und dann haben wir hier diese sehr mächtige, dunkle, torfartige Schicht. Und diese Schicht ist eigentlich das, was für uns die große Bedeutung dieser Fundstelle hier ausmacht. Wenn wir diese Schichten genauer anschauen und analysieren, dann finden wir dort drin beispielsweise Knochen, wir finden die ganzen Speisereste, Getreide, man findet sogar die Unkräuter, die auf den Äckern gewachsen sind. Man kann also relativ genaue Aussagen über die Wirtschaftsweise der Leute treffen. Man findet darin natürlich sehr viel Holz und Holzkohle. Man kann also relativ genaue Untersuchungen machen, wie die Leute mit dem Wald umgegangen sind, was der Impuls der menschlichen Wirtschaft für die Landschaft bedeutet hat. All dies und noch viele weitere Facetten, also beispielsweise auch, an was für Krankheiten haben Leute gelitten. Man hat also Reste von Parasiten, parasitären Würmern und dergleichen Dinger. All diese Sachen findet man in diesen Kulturschichten. Also ein unglaublich detaillierter und vielfarbiger Einblick in das Leben vor 5000 Jahren.
Schicht um Schicht tragen die Grabungshelfer ab und legen ihre Fundstücke in grüne Gemüsekistchen, die dann aufgehen ins Dokumentationszentrum, das in Container auf dem Deckel vom Parkhaus untergebracht ist. Jeder Fund wird dort klassiert, fotografiert und dokumentiert. Der Nils Bleicher zeigt uns Keramikscherben, Steinbiele oder Überreste von Pfeilbögen. Zwei Fundstücke machen ihm besonders Freude.
Das hier sind ausgesprochen schöne Funde. Das sind Taschenmesser, Sackmesser, Schweizer Sackmesser 3000 vor Christus. Sie sind wirklich ausgesprochen praktisch. Man hat dort eine Feuersteinklinge mit Hilfe von Birkenteer in einen Holzgriff, manchmal auch in einen Rindengriff, geschäftet. Dieser Griff hatte ein Loch, sodass man ihn sehr schön am Gürtel befestigen konnte. Und Wenn die Klinge einmal stumpf war, konnte man sie entweder direkt nachschärfen oder aber man konnte sie sehr leicht mit ein bisschen Hitze aus dem Griff wieder rausnehmen, dann nachschärfen und wieder einfügen. Denn dieses Birkenteer, das wird bei Hitze leicht klebrig, flüssig, weich. Man kann also sehr leicht Dinge rausnehmen und wieder reinsetzen. Der Alleskleber der Steinzeit und deutlich praktischer, als was man heute so manchmal mit Sekundenkleber oder Pattex hat, wo man sich überall mit dran festklebt, aber nicht da, wo man wollte. Hier kann man es eigentlich hervorragend korrigieren, was einem nicht ganz gepasst hat.
Den spektakulärsten Fund haben wir nicht können anschauen. Den haben die Forscher schon weitergeschickt. Tief unter den Schichten mit den Überresten der Pfahlbauer sind sie nämlich auf ein menschliches Skelett gestossen. Wie das dort hergekommen ist und wie alt das ist, darüber rätseln sie noch.
Ein Rundgang durch die Grabungsstelle, wo der Forscher so viel über das Leben der ersten Zürcher verratet. Wer sich selber ein Bild von diesen Ausgrabungen will machen, ab dem 9. Juni gibt es immer am Mittwoch gegen den Abend eine Führung auf der Grabungsstelle. Man muss sich dafür anmelden, den Link dazu auf unserer Homepage regionaljournal.ch. Regionaljournal Zürich Schaffhausen auf der Seite, Zeit 8 Minuten vor 6. Montag haben wir Montag, den 31. Mai. Der erste also von der neuen Woche, aber schon wieder der letzte vom alten Monat. Darum kommen jetzt die Worte vom Monat Mai, zusammengetragen von Michael Hiller.
Alte gehen, neue kommen. Zum Beispiel im Zürcher Kantonsrat, wo die Altpräsidentin Esther Hildebrand ihre Abschiedsrede gerade selber angesagt hat.
Wir kommen zu Traktandum 4a, Abschiedsrede Hildebrand.
Für den neuen höchsten Zürcher, den Kantonsratspräsident Gerhard Fischer, ist das gar nichts Besonderes. Er sagt,
dass ich dank der Lage meines Hofes auf 820 Meter über Meer schon lange vor meinem heutigen Wahl der höchste Zürcher Kantonsrat war.
Ein neuer, der noch nicht ist, aber sehr gute Chancen hat, einer zu werden, ist der Ernst Landolt, der Schaffhauser Regierungsrat werden will.
Also wenn Sie in der Exekutive anfangen, Fundamentalpolitik betreiben, wo Sie anfangen blockieren, dann kommt die Exekutive nicht mehr an die Fleck und das wäre zum Schaden von Kanton Schaffhausen.
Ein SVPler von der gemäßigteren Sorte, offenbar. Alte gehen, neue kommen. In Zürich haben drei neue Stadträte angefangen. Die Claudia Nielsen.
Also mein Velo hat sogar den Weg ins neue Büro gefunden. Das ist in der Wolke.
Der André Odermatt.
Ich fühle mich jetzt eigentlich schon sehr wohl, fast wie die Heim. Das sind sehr viele Geschäfte auf der Liste, die warten, dass der Departementsvorsteher jetzt an die Ecke geht.
Und der dritte neue Zürcher Stadtrat, der Daniel Leupi.
Es ist noch kein Stadtrat vom Himmel gehabt. Ich habe auch schon das Bild vom Lehrling geprägt. Das ist ein Lernprozess, ganz klar.
Und jetzt zu einer alten, die gegangen ist. Die Fanfare. Die grosse Betonskulptur, die jahrzehntelang vor dem Zürcher Kunsthaus gestanden und jetzt auf Langenthal gezügelt ist. Niemand geringer als Stadtpräsidentin Corinne Mauch herself hat sie verabschiedet, die Fanfare.
Wir sagen dir Tschüss, wir sagen dir Adieu und wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen zu Langenthal. Bis dort lacht er's gut, lass er gehen.
Keine Fanfare hat es bei der Kanterniederlage vom FC Zürich gegen GC gegeben, sondern ein Donnerwetter vom neuen Trainer Urs Fischer.
Es war eine Frechheit, was die Mannschaft abgeliefert hat. An dieser Stelle, ich entschuldige mich bei allen Fans, die den FC Zürich heute unterstützt haben. Das geht einfach nicht. Man kann verlieren gegen GC, aber man muss es mit Anstand verlieren.
Anders der Stadtrival. Die Grasshoppers sind Dritter geworden in der Meisterschaft. Ein Resultat, das niemand damit gerechnet hat. Nicht einmal der GC-Trainer Ciriakos Forza.
Hey, ich bin stolz auf mich, ich bin stolz auf den Verein, auf die Mannschaft, weil wir haben etwas wirklich erreicht, wo mit uns niemand daran geglaubt hat. Und darum bin ich stolz mit Herzen für den Verein zu arbeiten.
Fünfmal das Wort «stolz» in einem Satz, da kann er gerade nochmal stolz sein. Nicht mehr so stolz wie auch schon ist offenbar CVP aufs C in ihrem Namen. Der Präsident von der Zürcher CVP, der Markus Arnold, hat anlässlich vom Parteitag gesagt,
nachdem das C einfach immer wieder in Geruch kommt von Weihrauch und Beichten, katholisches Milieu und was, also so komisches Zeugs, haben wir gesagt, jetzt müssen wir endlich das Liberalsozial stärker betonen als CVP.
Ich habe gar nicht gewusst, dass man Liberalsozial mit C schreibt. Auch nicht gewusst hat man bis jetzt, ob die vielen Urnen, die man im Zürichsee an einem Haufen gefunden hat, echt von der Sterbehilfeorganisation Dignitas kommen. Mit einer Aussage zu einer einzelnen Sterbebegleitung stützt der Dignitas-Chef Ludwig Minelli die Vermutung immerhin.
Dann haben wir in unserem Dossier von dem Mitglied eine entsprechende handschriftliche Notiz mit der Anweisung Urne in See. Es gibt eine Bestätigung, dass die Asche von dieser Frau dem Wasser vom Zürichsee übergeben worden sei.
Also, zum Schluss noch etwas Angenehmeres als Urne in See. 20 Jahre Zürcher S-Bahn. Ein Erfolgsprodukt, das wächst und wächst.
Ich sage immer, mehr als 24 Stunden im Tag kann ein Mensch nicht unterwegs sein. Das ist irgendwo durch eine natürliche Grenze.
Sagt der Chef vom Zürcher Verkehrsverbund, der Franz Kagenbauer.
Der Michael Hiller und die Worte vom Monat Mai. Ab morgen sammelt er dann die Worte vom Monat Juni und die gehört sie dann am Mittwoch, am 30. Juni. Damit ist es 6:04, das ist Regionaljournal Zürich auf Hause. Wir kommen zu der Wetterprognose heute mit Sabine Balmer von SF Meteo.
Morgen erwartet diesen Wechsel aus Sonnen und Wolken. Am Morgen sind die Wolken noch etwas dicker und besonders zwischen dem Kanton Schaffhausen und dem Töstal kann es auch noch kurz regnen. Am Nachmittag scheint einmal längere Zeit die Sonne, bevor es am Abend wieder anfängt zu tun. Temperaturen steigen morgen von 9 Grad am Morgen auf etwa 18 Grad am Nachmittag. In der Nacht auf den Mittwoch kann es dann überall regnen. Der Mittwoch selber ist noch recht trüb und zwischendurch auch noch nass. Temperaturen kommen nicht über 17 Grad raus.
Regionaljournal Zürich auf Hause, zum Schluss nochmal das Wichtigste in der Zusammenfassung. Vor dem Zürcher Geschworenengericht hat heute der Prozess gegen den sogenannten 1. Mai-Raser angefangen. Der heute 32-jährige Anklagte ist während der Nacht am 1. Mai 2008 in Zürich mit seinem BMW laut Anklage absichtlich in eine Menschenmenge reingefahren und hat mehrere Personen verletzt. Er selber sagt, er möge sich nicht mehr genau erinnern. Der Prozess geht vermutlich bis zum 17. Juni. Sozialhilfemissbrauch soll im Kanton Zürich konsequenter bekämpft werden. Bei einem Verdacht sollen sich die verschiedenen Behörden in Zukunft gegenseitig informieren. Das sieht das neue Sozialhilfegesetz vor, das der Kantonsrat seit heute beratet. Eine Mehrheit hat sich in einem Zwischenentscheid für den Informationsaustausch ausgesprochen. Das ganze Gesetz ist aber noch nicht fertig beraten. Die Firmen am Flughafen Zürich kommen eine Kurzarbeitsentschädigung über wegen der Zwangspause, wo sie im April wegen der Vulkanaschenwolke in Island mussten einlegen. Das Kantonale Amt für Wirtschaft und Arbeit hat die meisten Gesuche von 57 Firmen bewilligt. Betroffen sind etwa 9.500 Angestellte. Wie viel Geld die Firmen bekommen, ist noch offen. Solche Gesuche eingereicht haben unter anderem Swiss, Swissport und der Flughafen selber. Das Hallenstadion Zürich hat im letzten Jahr das erste Mal mehr als 1 Million Besucherinnen und Besucher gehabt. Der Umsatz ist 6,5% auf 22 Millionen Franken gestiegen. Grund für das Resultat sind vor allem die guten Zahlen bei den Konzerten, den Shows und den Generalversammlungen. Weniger Eintritt hat es hingegen bei den Sportanlässen gegeben, unter anderem auch darum, weil der ZSC weniger Zuschauer gehabt hat als in der Saison vorne. Trotzdem hat der Hallenstadion-Chef Felix Frey vor den Medien nochmal betont, dass er einen Wegzug vom ZSC in ein eigenes Stadion würde bedauern. Das Sozialwerk Pfarrer Sieber hat das letzte Jahr knapp 5 Millionen Franken Spenden bekommen, etwa gleich viel wie im Vorjahr. Aufgrund der Wirtschaftskrise müsse die Stiftung aber immer mehr Leute unterstützen, heisst im Jahresbericht. Unterm Strich hat es aber immer noch einen kleinen Überschuss gegeben. Die Stiftung schreibt darum von einem erfreulichen Resultat. Die CVP-Kantonsrätin Susanne Brunner kann sich mit ihrer Partei nicht mehr identifizieren. Sie wechselt darum zu der SVP. Ihr konsequentes Engagement für eine unabhängige Schweiz und für eine tiefere Steuerbelastung hat zu Spannungen innerhalb der CVP geführt. So viel Regionaljournal für heute Abend. Redaktion Sabine Meyer, am Mikrofon Hans-Peter Kühnzi. Und damit sind wir am Ende dieser Sendung und am Ende von einer langen Ära. Das ist nämlich das letzte Regionaljournal Zürich auf Hause, wo Doris Kurmann als Technikerin betreut hat. 36 Jahre hat sie für Radio DRS geschafft. Das sind ein paar tausend Sendungen und praktisch alle Pannen frei. In dem Sinn sagen wir, danke vielmals Doris und alles Gute.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.